Als James Cook im Jahr 1770 in Australien anlegte, verfügte er zwar über bessere Technologie als die Aborigines, aber das traf auch auf die Osmanen und Chinesen zu. Warum wurde Australien dann von Kapitän James Cook erkundet und kolonisiert und nicht von Kapitän Wan Shengze oder Kapitän Hussein Pascha? Und wenn die Europäer im Jahr 1770 gegenüber den Muslimen, Indern und Chinesen noch keinen nennenswerten technischen Vorsprung hatten, wie gelang es ihnen dann, im Laufe der nächsten 100 Jahre den Graben derart zu vergrößern? Warum entwickelte sich der militärisch-industriell-wissenschaftliche Komplex in Europa und nicht in Indien? Als Großbritannien zum großen Sprung ansetzte, warum gelang es Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten so schnell nachzuziehen, während China immer weiter zurückblieb? Und als der Abstand zwischen industrialisierten und nicht industrialisierten Nationen zum wirtschaftlichen und politischen Machtfaktor wurde, warum gelang es dann Ländern wie Russland, Italien und Österreich, den Anschluss zu halten, nicht aber Persien, Ägypten und dem Osmanischen Reich? Die Technologie der ersten industriellen Revolution war schließlich nicht sonderlich komplex. Fiel es den Chinesen und Osmanen so schwer, Dampfmaschinen zu bauen, Maschinengewehre zu produzieren und Bahnschienen zu verlegen? Die erste kommerzielle Bahnlinie nahm 1830 in Großbritannien ihren Betrieb auf. Im Jahr 1850 waren die westlichen Nationen von einem Schienennetz von 40.000 Kilometern Länge überzogen, aber Asien, Afrika und Lateinamerika kamen zusammen auf gerade einmal 400 Kilometer. Bis zum Jahr 1880 war das westliche Schienennetz auf 350.000 Kilometer angewachsen, während der Rest der Welt gerade einmal auf 35.000 Kilometer kam, wovon die Briten den größten Teil in ihrer Kolonie Indien verlegt hatten. In China wurde die erste Bahnlinie im Jahr 1876 in Betrieb genommen. Sie war 25 Kilometer lang und wurde von Europäern eingerichtet. Die chinesische Regierung zerstörte sie schon ein Jahr darauf. Im Jahr 1880 gab es nicht einen einzigen Eisenbahnzug im ganzen chinesischen Reich. Reichten den Chinesen 50 Jahre nicht, um die Bedeutung der Eisenbahn zu erkennen und zu lernen, wie man Schienen verlegt und Bahnlinien betreibt? In Persien wurde die erste Eisenbahnlinie im Jahr 1888 eröffnet. Sie verband Teheran mit einer 10 Kilometer entfernten Pilgerstätte und wurde von einem belgischen Unternehmen eingerichtet und betrieben. Im Jahr 1950 kam das gesamte Schienennetz des Iran, einem Land, das siebenmal so groß ist wie Großbritannien, auf magere 2500 Kilometer. Es ist nicht so, als hätte den Chinesen und Persern das technische Know-how gefehlt. Dampfmaschinen ließen sich schließlich ganz einfach kaufen oder nachbauen. Was ihnen fehlte, waren die Werte und Mythen, der juristische Apparat und die gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die im Westen über Jahrhunderte hinweg herangereift waren und sich nicht so einfach kopieren und verinnerlichen ließen. Frankreich und die Vereinigten Staaten konnten rasch in die Fußstapfen von Großbritannien treten, weil die Franzosen und Amerikaner viele Mythen und Gesellschaftsstrukturen mit den Briten gemeinsam hatten. Die Chinesen und Perser konnten nicht Schritt halten, weil sie ganz anders dachten und sich anders organisierten. Diese Erklärung wirft ein neues Licht auf die Jahrhunderte zwischen 1500 und 1850. In diesem Zeitraum hatte Europa zwar keinen erkennbaren technischen, politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber asiatischen Mächten, doch Europa baute sich ein einmaliges Potenzial auf, dessen Bedeutung um das Jahr 1850 schlagartig sichtbar wurde. Die scheinbare Gleichheit zwischen Europa, China und der islamischen Welt, die noch 1750 Bestand hatte, war in Wirklichkeit eine Illusion. Stellen Sie sich zwei Maurer vor, die jeder einen Turm bauen. Einer benutzt Holz- und Lehmziegel, der andere Stahl und Beton. Zunächst scheinen sich die beiden Methoden nicht allzu sehr voneinander zu unterscheiden, denn beide Türme wachsen mit derselben Geschwindigkeit. Aber nachdem sie eine kritische Höhe erreicht haben, trägt das Gerüst aus Holz und Lehm nicht mehr und fällt in sich zusammen, während der Turm aus Stahl und Beton immer weiter wächst und kein Ende in Sicht scheint. Was genau war dieses einmalige Potenzial, das sich die Europäer in der frühen Neuzeit anlegten und mit dessen Hilfe sie im 19. und 20. Jahrhundert die ganze Welt eroberten? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten, die einander ergänzen: die modernen Wissenschaften und der Kapitalismus. Die Europäer lernten, wissenschaftlich und kapitalistisch zu denken und zu handeln, lange bevor sie einen spürbaren technischen Vorsprung daraus zogen. Als ihre Technologie Früchte trug, waren die Europäer besser als alle anderen in der Lage, sie zu nutzen, und deshalb eroberten sie die Welt. Es ist daher kein Zufall, dass Wissenschaft und Kapitalismus das wichtigste Erbe sind, das der europäische Imperialismus der posteuropäischen Welt des 21. Jahrhunderts hinterlässt. Europa und die Europäer mögen nicht mehr die Welt beherrschen, doch Wissenschaft und Kapital werden immer stärker. Den Siegeszug des Kapitalismus wollen wir uns im nächsten Kapitel ansehen. In diesem Kapitel geht es um die Romanze zwischen dem europäischen Imperialismus und den modernen Wissenschaften.